Solange die Kinder noch in Aufbruchsstimmung sind, dürft ihr gerne Matthäus 10 aufschlagen. Endlich ist es soweit. Wir kehren zurück zu, zumindest ich kann sagen, zu meinem geliebten Matthäus-Evangelium. Und wir wollen weiter schauen in diesen Abschnitt. Seit Juli beschäftigen wir uns mit diesen ersten vier Versen, Matthäus 10, Verse 1 bis 4. Und heute ist der große Tag, dass wir es abrunden, dass wir es abschließen. Und genau, dazu würde ich aber gerne noch einmal den Text lesen und danach auch direkt beten, dass der Herr uns Erkenntnis schenkt. Steht doch gerne auf, während ich lese, und dann bleibt ihr gleich zum Gebet auch stehen. Und als er, nämlich Jesus, seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie hinauszuwerfen und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Vater im Himmel, diese Verse, die hast du uns gegeben. Du hast sie uns über viele, viele Jahrhunderte hinweg, hast du sie uns bewahrt, hast du sie uns erhalten, hast du geschenkt, dass sie übersetzt werden durften und dass wir sie lesen können, dass wir sie verstehen können. Was für ein Privileg, was für eine Gnade ist das? Wir wollen das nicht geringschätzen. Wir wollen das hochachten, dass du uns das gegeben hast. Wir wollen lernen, Herr, wie Dennis vorher gesagt hat, von diesem Schuhmacher, dem es so viel wert war, dein Wort zu besitzen, dein Wort zu lesen, dass er dafür alle Mühen auf sich nahm. Schenk uns etwas von diesem Geist, von diesem Verlangen. Und ich bitte dich, dass du reichlich uns nährst und tränkst durch dein herrliches Wort, das du uns gegeben hast. Segne du es um deinetwillen und uns zum Segen. Amen. Amen. So, wir hatten die letzte Predigt aus dem aus diesem Abschnitt, habe ich genannt 12 Namen, und das war natürlich schon der falsche Titel, weil es waren nicht 12, es waren 10. Heute kommt der 12. Name endlich dazu und wir haben sie dann vollständig. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie viel wir lernen können über diese 12, die Jünger, die Jesus berufen hat. Ja? Es ist hoch, hoch spannend, in was für einer Konstellation er sie beruft, was für Leute er beruft, wie er sie zusammenfügt, wie er sie gebraucht. Das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und auch sehr erbaulich, finde ich. Ich finde es sehr tröstlich und ermutigend. Ja? Nur wenn wir jetzt dann zum letzten kommen, zum letzten Namen, zum Judas, dann ist es ein bisschen anders. Ja? So, der ist irgendwie fremd. Ja, der ist fremd eigentlich hier in dieser Gruppe. Wir fragen uns so, was hat er da eigentlich verloren? Was hat er da eigentlich verloren? Und wir stellen uns, denke ich, auch diese Frage, warum hat Jesus das gemacht, dass er Judas berufen hat? Also ich denke nicht, dass wir bei Adam und Eva anfangen müssen. Das heißt, dass ich euch erst erklären muss, dass Jesus schon wusste, was mit Judas sein würde. Okay? Jesus war nicht so, dass er gesagt hat, komm, wir geben dem Judas mal eine Chance. Wir probieren es einfach mal. Ja, mal guten Willen zeigen. Vielleicht packt das. Nicht so, als ob Jesus sich in ihn getäuscht hätte. Nicht so, als ob Jesus nicht wüsste, was passieren würde. Er wusste das sehr genau. Wir werden das später auch noch lesen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst es einfach mir glauben. Wir kommen noch auf eine Stelle, die es explizit sagt. Aber die zentrale Frage, die sich für mich gestellt hat, ist, warum beruft Jesus ihn trotzdem? Obwohl er ihn kennt, obwohl er genau weiß, was passieren wird. Warum beruft er ihn? War es unbedingt nötig oder nicht? Also, zuerst will ich ihn euch vorstellen, will ich die Schrift einfach ein bisschen durchschauen. Was sagt uns die Schrift über ihn? Wie zeigt sie ihn uns? Und danach will ich diese Frage beantworten. Warum hat Jesus so einen berufen? Ja? Also, wir sehen, was hier auffällt, ist, dass er Judas genannt wird, der Iskariot. Judas, der Iskariot. Was heißt das, Iskariot? Ich habe in einem Kommentar gelesen, es gibt wohl 6 verschiedene oder noch mehr Vorschläge, was das bedeutet. Ja, gibt es die unterschiedlichsten Vorschläge. Die einen sehen da drin schon, dass etwas anklingt von dem, was ihn ausmacht als Person. Ihr wisst ja zum Beispiel bei Jakob, ne? Jakob, Fersenhalter oder Betrüger, ja? So, das sagt schon einiges über seinen Charakter aus. Bei diesem Zusatz hier, der Iskariot, glaube ich das allerdings weniger. Warum glaube ich das weniger? Wenn wir Johannes 6, 71 nachlesen, müssen wir jetzt gerade nicht machen, aber dort heißt es über seinen Vater, dass er Simon hieß und er ist auch Iskariot, hieß er auch. So, das heißt, wenn sein Vater genauso hieß, ja, entweder war er genauso ein Typ oder aber hängt weniger mit dem Wesen zusammen als einfach wieder dieser Umstand. Wir hatten es doch schon, oder? Wie viel Simon haben wir? 2. Wie viel Jakobus haben wir? 2. Wie viel Judas haben wir? 2. So, das heißt, und die alle musste man voneinander unterscheiden. Ja, und dieser eine Judas, der hat eben diesen Zusatz bekommen, der Iskariot. Vermutlich die Bedeutung, die ich vermute, der Mann aus Kariot. Mann ist Ish und Kariot ist diese Stadt. Gibt es eine Stadt, wird unterschiedlich übersetzt. Keriot, Kariot, Kiriat, so. Also gibt es, ihr wisst ja, mit den Vokalen, die Hebräer, die hatten früher in der Schrift hatten sie nur Konsonanten, keine Vokale. Also nur Mitlaute, keine Selbstlaute für die, die ein bisschen länger aus der Schule draußen sind. Ja. Und deswegen können diese Vokale eben variieren. Aber das wird wahrscheinlich das sein. Und das war einfach die Unterscheidung zu dem anderen Judas. Ja? An einer Stelle in Johannes ist über den anderen Judas die Rede. Und dann wird extra gesagt, Judas, nicht der Iskariot. Ja? Damit man sie also einfach uns auseinanderhalten kann. Gibt es manchmal bei uns auch, wo wir hier in die Gemeinde gekommen sind, da gab es irgendwie mindestens 3 Jonathan irgendwie, glaube ich, und so. Also das, ja. Noch heißer, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gibt es 2, die heißen mit dem Vor- und Nachnamen gleich. Dann haben sie, haben sie dem einen so einen ähnlichen Spitznamen hier verpasst. Bartholomäus haben sie ihn immer genannt, weil er kam aus einem Ort, der heißt Bartholomä. So ist eigentlich mit ihm hier auch, ja. Das ist halt der Iskariot, ja. Interessant, wirklich interessant. Aber ich denke, das trägt weniger dazu bei, dass wir ihn kennenlernen. Um ihn kennenzulernen, müssen wir tatsächlich jetzt bei ihm hingehen und nachschauen, was sagt die Schrift über ihn. Und wisst ihr, was so interessant ist bei Judas? Wir erfahren lange, lange Zeit eigentlich nichts über ihn. Eigentlich, muss ich sagen. Es gibt immer wieder ein Preview, ein Trailer, so wie leider bei unserem Vers hier auch. Ihr seht das. Und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das heißt, es wird immer wieder hier vorweggenommen und wird schon immer wieder gesagt, was später passieren wird. Okay? Da greift die Schrift einfach ein bisschen voraus, weil das alles andere einfach überdeckt und überstrahlt. Aber interessanterweise, bevor wir uns nicht diesen letzten Tagen des Dienstes und des Auftrages des Herrn hier auf der Erde nähern, erfahren wir eigentlich gar nichts von ihm. Er tritt selbst zumindest nicht in Erscheinung. Er handelt nicht selbst, er spricht nicht selbst. Das heißt, er war ein ganz normaler Jünger. Wir können sagen, wie ein Bartholomäus, über den wir auch nichts hören, wie ein Jakobus ben Alpheus, wissen einfach nichts darüber. Er war einer von ihnen. Dann aber nähern wir uns dem Ende eben des Dienstes Jesu hier auf der Erde und nähern uns dem Leiden und Sterben, und dann kommt eine Begebenheit, wo er auf einmal aus dem Schatten heraustritt und das ganze Licht auf ihn leuchtet. Schlag gerne mit mir diese Stelle auf in Johannes 12. Die will ich mit euch lesen, weil sie, denke ich, sehr viel Licht gibt auf seine Person, auf sein Wesen, die uns seinen Charakter zeigt. Johannes Kapitel 12. Jesus, also Vers 1, ja? Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Interessant, ne? Letzten Sonntag hatten wir Maria und Martha, diese Begebenheit. Interessant. Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Was hat Maria hier gemacht? Wir hatten das letzten Sonntag, haben wir eben das auch schon gestriffen, haben das gesehen. Es gibt hier zwei, was sie hier macht, ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. In den Parallelberichten lesen wir, dass sie ein Alabasterfläschchen gehabt hat. Ein Alabasterfläschchen war ein sehr, sehr kostbares Gefäß, das vermutlich aus Ägypten oder irgendwo herkam und das sehr, sehr wertvoll an sich war. Und das wurde benutzt eben zur Aufbewahrung von wertvollen, in diesem Fall ein wertvolles Parfüm. Und was wir an den anderen Stellen sehen, ist nicht nur, dass sie dieses Öl oder dieses Parfüm genommen hat und verwendet hat. Wir sehen auch, dass sie dieses Fläschchen zerbrochen hat. Sehr interessant. Man denkt sich, warum tut sie das? Können wir ein bisschen genauer untersuchen, denke ich, bei Gelegenheit. Wir kommen auch noch zu dieser Stelle im Matthäus-Evangelium. Aber allein das war schon sehr viel wert. Und es war nicht wieder, du konntest nicht einfach wieder sagen, okay, flicken wir wieder. Das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Und dann kam eben dieses Öl, dieses Nardenöl hier dazu, das von sehr weit her gebracht wurde und das unglaublich viel wert war. Ja. Nico hat gesagt, fast ein Jahreslohn, ich würde sagen ein Jahreslohn auf jeden Fall, weil am Sabbat haben die Leute ja damals nicht gearbeitet. Das heißt, wenn wir rechnen 365 Tage, wenn wir 50 abziehen, dann sind wir bei rund 300 Tagen. Ja. Und ein Denar, ein Tageslohn für einen Arbeiter. Also ein Jahreslohn. Ein Jahreslohn. Wie viel kommt bei euch zusammen in einem Jahr? Habt ihr eine Hausnummer? Und das mit einem Moment. Nimm es in Geldscheinen, und das muss den Jüngern so vorgekommen sein. Nimm es in Geldscheinen und wirf es ins Feuer. In einem Moment. Es ist weg. Nie wieder zu bringen. Vorbei. Das war natürlich nicht in diesem Sinne, das ist die große Streitfrage, war es eine Verschwendung oder war es keine? Wenn du die Jünger fragst, denke ich, würden sie sagen ja. Schaut mal hier weiter. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er ist außer sich und er sagt, hey, was passiert hier eigentlich? Mal abgesehen von dem Geruch, der wirklich umschmeißend war wahrscheinlich. Also es ihr kennt es vielleicht selber, wenn ein Zeitgenosse es zu gut meint und dann sich zu stark eindeckt. Puh, da muss ich kurz mal an die frische Luft. Aber das hier hat natürlich alles überstrahlt. Aber das hat ihn nicht so sehr geärgert, dieser Geruch, der zu drückend wahrscheinlich war, als vielmehr das Geld, das er einfach den Bach runterfließen sah. Er sieht es und denkt sich, nein, nein, was tust du? Warum? Ganz einfach, weil er so sehr für die Armut besorgt war. Er hat gewusst, da gibt es so viele arme Leute und die können das Geld so gut gebrauchen. Könnte man meinen. Vers 6. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und, wörtlich heißt es, und trug, was eingelegt wurde. Das können wir ein bisschen, so ein bisschen, hier wird es schon gedeutet in eine Richtung und beiseite schaffte, heißt es hier. Das hat, denke ich, das kann man so oder so verstehen, dass er es trug. Das heißt, das Tragen, das kann einfach bedeuten, dass er es verwaltet hat. Ja? Es kann aber auch bedeuten, das, was eingelegt wurde, das hat er weggetragen. Ja? So, dass du es nicht mehr gefunden hast. Wie auch immer, beides ist wahr. Die anderen zwei Dinge, die uns hier gesagt werden, machen es uns klar. Weil es heißt hier nämlich, er hatte die Kasse. Er war der Schatzmeister. Er war der Schatzmeister von Jesus und seinen Jüngern. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie er zu diesem Posten gekommen ist. Ob die Jünger das unter sich ausgemacht haben oder ob der Herr ihm das anvertraut hat. Wissen wir nicht genau. Wäre wirklich spannend zu wissen. Aber wie auch immer, er hatte das und Jesus hat es zumindest geduldet. Jesus hat es zumindest geduldet. Was war das Problem? Das Problem war nicht, dass er die Kasse hatte. Das Problem war, es heißt hier, sondern weil er ein Dieb war. Er war nicht treu. Er war nicht treu. Und dieses Geld, das hat eine Anziehungskraft für ihn besessen. Er hat gesagt, er war gefangen von dem Geld. Er war gefangen vom Besitz, vom Wunsch nach Besitz. Und das ist das große Problem. Judas Herz, Judas hatte sich das vorgenommen, dem Herrn und dem Mammon gleichzeitig zu dienen. Judas hat sich gedacht, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich denke, dass er wie die anderen Jünger, dass er da keine andere Vorstellung hatte als die anderen Jünger, dass er erwartet hat, jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der lang versprochene König, er wird sein irdisches Reich jetzt aufrichten in Jerusalem und wir werden es weit bringen. Wir werden es weit bringen. Entweder wie Johannes und Jakobus ganz nach vorne wollten, bestimmen wollten, herrschen wollten. Das war nicht das erste Ziel von Judas. Sein Ziel war, reich zu werden. Es zu Vermögen zu bringen. Und denkt ihr von all dem, was das Alte Testament sagt über das kommende Reich Gottes, denkt ihr, da gäbe es, da würde was abfallen für den Schatzmeister Jesu, für den engsten, den obersten Finanzminister? Das hat er sich auf jeden Fall ausgerechnet. Und in dem Sinne, dieser Posten, den er hier hatte, und in dem Kreis der Jünger, das war für ihn so ein Karriereschritt, ja? Das erste Ziel in die richtige Richtung. Das Problem ist, wir haben es gelesen, oder? In Matthäus 6. Was hat Jesus gesagt? ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ganz genau zuhören. Was sagt Jesus? Dient nicht dem Mammon und Gott. Nein. Er hat gesagt, ihr könnt es nicht. Judas hat gedacht, er kann es. Judas hat gedacht, ich krieg's hin. Ich weiß nicht, wie er diese Worte von Jesus gehört hat. Doch, ich glaube, ich schaff's. Er war einer, in 1. Timotheus 6 heißt es über einige Leute, die meinen, so heißt es dort, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Das heißt, den Glauben kann man benutzen, um reich zu werden. Das war seine Überzeugung. Das war sein Ansporn, das war seine Motivation. Es gab einen anderen unter den Jüngern von Jesus oder unter den losen Nachfolgern, will ich vielleicht mal sagen. In Matthäus 8 haben wir auch schon von ihm gelesen. Erinnert ihr euch? Er hatte genau die gleiche Überzeugung. Jesus hat zu ihm gesagt, komm, folge mir nach. Was sagt er? Lass mich zuerst meinen Vater begraben. Und ihr Lieben, wer es nochmal sich anhören will, der darf es gerne tun. Aber ich bin fest überzeugt, dass er nicht einfach nur vorhatte, zu einer Veranstaltung zu gehen und dann wiederzukommen. Er wollte sich das Erbe nicht entgehen lassen. Er hatte noch andere Ziele. Er wollte Jesus nachfolgen. Aber da müssen zwei Dinge zusammenkommen. Karriere und Jesus. Irdischer Erfolg und der Herr. Beides. Das wird doch irgendwie zu verheiraten sein. Hier in der Welt groß werden und sowas bringen und aber gleichzeitig dem Herrn treu nachfolgen. Wird doch nicht so schwer sein. Wir lesen von diesem Jünger nie wieder etwas. Und von Judas? Judas selbst ist der beste Beweis, dass das nicht geht. Dass es nicht funktioniert. Jetzt, wisst ihr, und das finde ich hier interessant. Hier, in diesem Abschnitt, den wir jetzt hier gelesen haben, habt ihr es gemerkt, wann Judas zum ersten Mal die Rolle von Petrus übernimmt? Habt ihr es gemerkt? Wer wäre normalerweise derjenige, der jetzt das Wort ergriffen hätte? Petrus. Und übrigens, alle Jünger waren damit unzufrieden, was die Frau hier gemacht hat. Alle haben gesagt, was ist denn das für eine Verschwendung? Was soll denn das? Jetzt komm. Muss ja nicht so übertreiben. Aber wer ergreift das Wort? Wer ist auf einmal der Wortführer? Judas. Plötzlich, genau an dieser Stelle, wurmt es ihn dermaßen, dass er es nicht mehr aushält und dass er ganz nach vorne geht und sagt, so nicht. Was soll das? Es offenbart sein Herz. Dann muss er aber feststellen, dass Jesus diese Frau nicht tadelt, dass er die Maria nicht tadelt. Im Gegenteil, dass er sagt, das ist gut. Und dieses Ereignis, ihr Lieben, war der Wendepunkt. Oder hat zumindest Judas die letzte Gewissheit gegeben, dass er sich vollkommen getäuscht hat. Dass sein ursprüngliches Ziel, seine Absicht, reich zu werden, zu etwas zu bringen unter Jesus, dass es krachend gescheitert ist. Wenn Jesus so mit Geld umgeht, wie sollte irgendwann mal wirklich etwas Großes für ihn dabei rausspringen? Er hat festgestellt, es wird nichts werden. Er hat festgestellt, ich bin einer Illusion nachgelaufen. Übrigens, all das, was kurz danach, nach dieser Salbung stattfinden würde, würde Judas nur noch weiter bestätigen. Wisst ihr, was danach passiert ist? Zuerst ist Jesus nach Jerusalem eingezogen. Hier in Bethanien, das ist ganz kurz vor Jerusalem. Er ist nach Jerusalem eingezogen. Und was hat er gemacht, wo eigentlich die Jünger und insbesondere dann Judas die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssten? Wenn es eine Gelegenheit gab, eine Revolte zu machen, einen Umsturz zu machen, dann wann? Genau da. Alles Volk jubelt. Alle wollen Jesus als König sehen. Alle preisen ihn, jubeln ihm zu. Und was macht Jesus? Anstatt den Thron Davids zu besteigen, macht er was? Er geht in den Tempel, räumt auf, schmeißt sie alle raus. Auch das wird Judas beobachtet haben und es wird ihn bestärkt haben, in dem, was er nämlich danach, nach diesem Ereignis, nach der Salbung getan hat. Ihr wisst ja nämlich, direkt nach der Salbung geht Judas und trifft eine Übereinkunft mit den hohen Priestern, Jesus zu verraten. Und eben diese weiteren Ereignisse bestätigen ihn. Ja, was tut Jesus? Anstatt sich auf den Thron zu setzen, macht er das ganze Geschäft, was da gelaufen ist im Tempel, zunichte. Was wird es mit Judas Herz gemacht haben? Ich hab's gewusst, es wird nichts werden. Er war tief enttäuscht, er war desillusioniert. Ja? Und deswegen entschloss er sich, einen Trostpreis zu nehmen. Ein Trostpreis. Er hat sich gesagt, okay, das wird nichts mehr mit Jesus und mir. Ich klinke mich aus. Aber er, wisst ihr, so wie aus Trotz, ja. Trotzdem will ich mir noch etwas mitnehmen. Dass es nicht nur eine komplette Pleite, eine komplette Niederlage war. Und so entschloss er sich, Jesus zu verraten. Und das Interessante ist, für was für einen Preis hat er Jesus verraten? 30 Silberlinge heißt. Weil ich das richtig angeschaut habe, wenn ich das, es gibt ja so eine, wenn ihr bei euch schaut, so Tabellen, Geldwerte, Umrechnung, bla bla, bei euch meistens hinten drin in der Bibel, dass wir wissen ungefähr, was war so viel wert. Dieses Wort Silberling, das taucht so nicht genau auf, aber vermutlich wird es trotzdem auch, so verstehe ich es zumindest, ein Denar gewesen sein. Ja? Also das heißt, was für ein Gegensatz hier. Die Maria nimmt ein Salböl, das 300 Denare wert war, und das war gut genug für was? Um Jesus die Füße zu pflegen. War das gut genug? Wie viel musste Jesus selbst ihr wert gewesen sein, wenn seine Füße, die Pflege von seinen Füßen 300 Denare wert war? Was für einen Wert musste Jesus für sie haben? Würdet ihr es machen? Jesus zur Förderung, zur Pflege, zum Wohl des Herrn. Ein Jahresgehalt, egal. Jesus ist es allemal wert. Hart, oder? Krass. Judas dagegen, für Judas war Jesus, hatte Jesus ungefähr so viel Wert wie ein Sklave. 30 Silberlinge nach 2. Mose 21, 32, wer es nachlesen will, war das der Entschädigungspreis für einen Sklaven. Nicht unbedingt ganz wenig Geld, auch ungefähr ein Monatslohn, könnten wir vielleicht sagen. Guter Monatslohn. Aber versteht ihr, der Preis für einen Sklaven. Was für ein Gegensatz. Maria betrachtete den Herrn als unbeschreiblich wertvoll. Judas, ja, Sklavenpreis. Allein das muss uns eigentlich die Frage stellen, oder? Was ist Jesus uns wert? Es gibt so ein schönes Lied, da heißt es, alles ist Jesus mir wert. So ein schöner Refrain. Ist es wirklich so? Das dürfen wir uns gerne diese Frage stellen und uns selbst prüfen. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass Judas sich aber mit dem, was er sich ausgerechnet hat, wieder verkalkuliert hat. Wisst ihr, er hat gedacht, wie ist das so gelaufen mit Jesus und den hohen Priestern bis jetzt? Und es war doch so, dass die hohen Priester und der ganze Hohe Rat, sie konnten machen, was sie wollten, sie konnten Jesus nicht festnehmen, oder? Die schicken die Diener los, nehmt ihn fest, kommt die Diener wieder zurück. Nie hat ein Mensch gesprochen wie der. Ja? Sagt, seid ihr denn auch verführt? Jetzt bringt ihn doch einfach her. Es ist unmöglich. Sie wollen ihn den Abhang runterstürzen. Jesus dreht sich um und geht wieder zurück. Können sie ihn festnehmen? Nein. Sie können nicht. Und dann hat sich Judas mit Sicherheit gedacht, es wird so laufen, wie es immer lief. ich verrate Jesus, ich nehme etwa, ich nehme diesen kleinen Trostpreis, nehme ich mit. Jesus wird entkommen. Jesus wird wieder nicht greifbar sein für sie. Und wir gehen einfach getrennte Wege. Und was ist? Judas hat sich wieder verrechnet. Ihr Lieben, wenn wir meinen, dass wir schlauer sind als der Herr, wenn der Herr sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wisst ihr, was wir feststellen werden? Dass wir uns eins ums andere Mal selbst betrügen werden. Eins ums andere Mal werden wir uns verrechnen. Wenn wir sagen, ich hatte gehofft, es kommt aber so. Und dann kommt es auf einmal ganz anders. Das ist, wenn man denkt, man ist schlauer als der Herr. Es kam nämlich dazu, dass Jesus verurteilt wurde. Und als Judas das erfuhr, war so am Boden zerstört, dass alles schiefgegangen ist, was er sich eigentlich so gut ausgerechnet hatte, dass er sich selbst umbrachte. Es ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, eine sehr, sehr tragische Figur, die wir hier haben. Es ist wirklich traurig, das zu sehen. Aber wir haben diese Frage, die wir beantworten müssen. Natürlich, die Person Judas allein ist für uns eine Warnung, ja, dass wir nicht so dumm sind, dass wir nicht so töricht sind. Aber warum? Und das ist die Frage, weil tragische Geschichten gibt es ja im Schlag des Alten Testament auf, ihr Lieben. Lest los, ihr werdet genug tragische Geschichten finden. Tragische Personen, tragische Schicksale. Aber hier hat sich mir die Frage gestellt, warum hat Jesus so einen in diesen Zwölferkreis berufen? Die Schrift ist eindeutig und sagt an vielen Stellen, da werden wir noch drauf kommen, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist der Hauptgrund, warum Jesus ihn erwählt hat, weil die Schrift erfüllt werden musste. Gottes Ratschluss hat es so vorgesehen. Deswegen musste es auch so passieren. Trotzdem können wir uns diese Frage stellen, denke ich, warum hat Gott so einen Ratschluss gefasst, Judas so mit einzubauen? Hätte Jesus sonst nicht irgendwie überliefert werden können? Hätte Gott es nicht leiten und führen können, dass die hohen Priester an einer Stelle es eben doch schafften? Warum braucht es dieses Puzzleteil Judas? Letztendlich wird es der Herr selbst uns eines Tages offenbaren müssen, warum das so ist. Und es wird uns, denke ich, klar sein. Wenn wir bei ihm sind, dann gibt es keine Fragen mehr. Und dennoch denke ich, dass wir eine Reihe von Lektionen haben, die uns die Schrift durch das Beispiel von Judas lehrt. Und die der Herr uns beibringen möchte, indem er die Geschichte so geleitet und so geführt hat. Und indem er Judas seinen Teil dort eingeräumt hat, um uns etwas zu lehren, um uns etwas beizubringen. Was ist das? Was ist das? Im Überflug will ich 6 Punkte euch mitgeben, wo wir etwas lernen können. Ich werde es immer nur ganz kurz anreißen, weil wir es natürlich nicht in der Ausführlichkeit durchgehen können. Aber es sind allein 6 Lektionen, auf die ich gekommen bin. Die erste davon. Was lehrt uns das Leben von Judas? Man kann Christus unbeschreiblich nahe sein und dennoch geradeaus in die Hölle gehen. Glaubt ihr das? Man kann Christus so nahe sein, wie es eigentlich nur geht, und dennoch geradewegs ins eigene Verderben laufen. Das ist krass, oder? Könnt ihr das euch vorstellen? Ihr geht jeden Tag, trefft ihr Jesus, ihr hört eine Unzahl von Predigten, ihr seht Zeichen aus der nächsten Nähe, ihr habt alles eigentlich. Wisst ihr, die Propheten im Alten Testament, die haben sich die Finger geleckt danach, das zu erleben, was die Jünger erlebt haben. Den Herrn eins zu eins zu erleben. Wer es nachlesen will, Matthäus 13, Vers 17. Viele Könige und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und zu hören, was ihr hört. Und wir im Rückblick, ihr Lieben, uns geht es nicht viel anders. In Lukas 17, 22 heißt es, dass ihr werdet begehren, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Wärt ihr wirklich gerne mal dabei? wenn je, in, unter der Predigt des Sohnes des Menschen zu sitzen? Oh, ich wäre echt schon gerne dabei. Es ist ein natürliches Verlangen, weil es eigentlich die höchste Offenbarung ist, die Gott jemals gegeben hat, dass er Fleisch geworden ist, in einem Mensch sich offenbart. Es ist etwas Herrliches. Es ist etwas Besonderes. Und sowohl die im Alten Testament als auch wir in einem gewissen Sinne, will ich sagen, er hat uns den Beistand geschickt, all diese Dinge. Ja, ja, es ist ohne Zweifel. Und trotzdem tragen wir diese Sehnsucht auch in uns. Sagen, das wäre herrlich, das wäre wunderbar. Aber wisst ihr, das Schockierende bei Judas ist, dass er einer von denen ist am Ende, von denen es heißt, weich von mir, Übeltäter, ich habe dich nie gekannt. Erinnert ihr euch Matthäus 7? Matthäus 7, da habe ich das euch auch schon nahegebracht, als wir das ausgelegt haben. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Ihr Lieben, das war Judas. Das war Judas, der hat das gemacht. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Ist das nicht interessant? Er war Jesus so nah und doch so weit, oder? Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist für uns die erste Warnung, ihr Lieben, das können wir ganz genauso. Wir können dem Herrn, menschlich gesprochen, unglaublich nahe sein. Wir können Konferenzen besuchen. Wir können die regelmäßigsten Gottesdienstbesucher sein. Wir können Predigten online hören. Wir können sogar Dienste ausführen. Wir können sogar beten. Wir können vielleicht sogar, wenn es der Herr wirkt und schenkt, ein Wunder tun sogar, wie es hier heißt, ein Zeichen. Gewaltigste Dinge, wo alle anderen sagen, boah, wer vermag es zu fassen? Und am Ende hören, nie gekannt. Nie gekannt. Wow. Man kann mitten im Trubel sein, aber das Herz zielt auf andere Dinge. Das Herz eilt dem Mammon hinterher. Das Herz sehnt sich nach Anerkennung, nach Ehre, nach sonst irgendwelchen irdischen Zielen. All das ist möglich. Die zweite Lektion. Wer meint, dass er Gott und Gewinn vereinbaren kann? Wer meint, dass er das unter einen Hut kriegt und dass er das meistert, der betrügt sich von vorn bis hinten selbst. Der betrügt sich selbst. Wenn du das meinst, du kannst das gleichermaßen verfolgen. Ich habe zwei Ziele in meinem Leben. Ich habe einmal mein ganz normales Leben, wo ich, was weiß ich, ich will einen guten Stand in der Gesellschaft, ein ordentliches Haus, guten Abschluss für meine Kinder, sonst irgendetwas, Karriere, was weiß der Fuchs, ihr Lieben, da kann man so viele Dinge hineinfügen. Wer meint, er kann das alles die ganze Woche über verfolgen und am Sonntag gibt er dem Herrn einen Tag, wo er dann den Herrn auch noch sucht und auch noch das verfolgt. Wer meint, er wird das wunderbar unter einen Hut kriegen. Der wird feststellen, am Ende wird er sich entscheiden müssen. Am Ende wird er sein Herz wird in eine oder in die andere Richtung ziehen. Du kannst ihnen nicht gleichzeitig dienen. Du kannst nicht beim Bosch und beim Porsche gleichzeitig arbeiten. Das geht nicht. Ihr wisst, was ich damit meine. Ihr werdet sagen, doch, irgendwie kriegt man es hin. Wir sind immer schlauer, ich weiß. Wir werden uns entscheiden müssen, ihr Lieben. Wir werden uns entscheiden müssen. Und letztendlich ist es die Frage, um die sich dreht, ihr Lieben. Gott oder die Götzen? Das ist nämlich durch das ganze Alte Testament zieht sich diese Frage hindurch. Gott oder die Götzen? Wisst ihr, dass die Habsucht, das Streben nach Gewinn, nach Besitz, dass das als Götzendienst bezeichnet wird im Neuen Testament? Epheser 5, 5, Kolosser 3, 5. Wenn das uns treibt, wenn das uns motiviert, dann sind wir letztendlich, wenn das der wesentliche Trieb in unserem Leben ist, sind wir Götzendiener, sagt die Schrift. Lasst uns nicht so dumm sein, ihr Lieben, dass wir meinen, wir sind schlauer als der Herr. Wenn er sagt, es geht nicht, dann glaubt mir, es geht nicht. Drittens, wir können Menschen täuschen, aber Gott niemals. Ich finde es interessant, Judas war nicht nur ein perfekter Geschäftsmann, er war auch ein vollkommener Heuchler, könnten wir sagen. Warum sage ich das so? Warum sage ich das so? Weil Judas, wie gesagt, ist er nicht aufgefallen. Es war überhaupt nicht so, dass wir sagen würden, von Anfang an haben alle den Braten gerochen. Keineswegs. Da war, er war mitten dabei, also er war einer von denen, der herausgerufen wurde, als Jesus gesagt hat, diese 12 sollen es sein. Sein Finger hat auf Judas gezielt. Die anderen dachten, ja, Jesus wird wissen, was er tut, ja. Er ist einer von uns. Sie waren gemeinsam unterwegs, sie haben gemeinsam die Siege erlebt, sie haben gemeinsam die Niederlagen erlebt. Er war überall einer von diesen 12. Und hat selbst diesen Dienst gehabt, wie ich euch vorher gesagt habe, hat mitgearbeitet, mitgewirkt. War nicht nur Schüler in der Reihe, sondern er war wirklich im Einsatz, im Dienst. Und dann ist es aber nicht nur so, dass er diese Heuchelei, es ist für mich so krass, diese Heuchelei, die kommt zur Spitze, versteht ihr, nach dieser Begebenheit, Johannes 12, hat er sich entschlossen, Jesus zu überliefern und hat diese Übereinkunft mit den hohen Priestern getroffen. Aber danach passieren noch einige Dinge, oder? Wo Judas mit dabei ist. Wisst ihr, dort, als Jesus sagt, vor der Fußwaschung, sagt Jesus, ihr seid rein, aber nicht alle. Judas sitzt da mit versteinerter Miene, Pokerface. Er muss ganz genau wissen, dass Jesus von ihm redet. Er lässt sich aber nichts anmerken. Und dann lässt er sich die Füße waschen, wie alle anderen auch. Und dann hört er all die Worte, die Jesus da redet. Und dann beim Abendmahl selbst sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten und es ist der, den ich eintunke. Und Jesus entlarvt ihn eigentlich. Und er spielt das Ding, bis Jesus ihn wegschickt. Sagt, geh jetzt. Ich finde, das ist krass, oder? Er zieht diese Heuchelei durch bis ganz zum Ende und übrigens bis sogar zur Festnahme. Wie kommt er denn? Sei gegrüßt, Rabbi. So hat er ihn immer begrüßt, wahrscheinlich. Seine förmliche Anrede, eine ehrenhafte Anrede. Und dann gibt er ihm einen Kuss. Eine vertraute, innige Begrüßung. Was für eine Heuchelei. Was für eine ekelhafte Heuchelei. Und er zieht es durch bis zum Ende. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die anderen 11 haben es nicht gerafft. Die anderen 11 haben es nicht verstanden. Johannes 13, da heißt es, Vers 26 oder Vers 25, ja, da lehnt sich, heißt es über Johannes hier, jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jemand ein Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Seht ihr, er steht schon auf, Jesus hat ihn eigentlich schon entlarvt und die Jünger raffen es immer noch nicht. Sie kapieren es nicht. Auch nicht, als Jesus sagt, einer ist, der überliefert wird. Ja, ich weiß schon wer. Nein. Was? Echt? Ich aber nicht, oder? Es ist nicht so, dass Judas von Anfang an unter Generalverdacht stand. Gar nicht. Nicht im geringsten. Und das ist die Lektion, ihr Lieben. Wir können Menschen perfekt täuschen, über Jahre hinweg. Wir können ein Ding spielen, wir können eine Show aufziehen und keiner kapiert's. Keiner rafft's. Eine unglaubliche Lektion am Leben von Judas. Aber wer kann nicht belogen werden? Gott. Und Jesus wusste von Anfang an. Schaut mal, Johannes 6. Johannes 6, 64. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, sagt Jesus denn dieser Jüngermenge hier gerade heraus, also diesem größeren Jüngerkreis. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Jesus wusste es wann? Von Anfang an. Vers 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Und von euch ist einer, ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Jesus wusste es von Anfang an. Und ihr Lieben, lasst uns nicht blauäugig sein. Wenn das damals der Fall war, dann können wir auch heute sagen, dass wir damit rechnen müssen, dass der eine oder andere nicht ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes ist, sondern ein Kind des Verderbens, Kind des Teufels selbst. Die vierte Lektion, wir gehen weiter. Im heiligsten, privilegiertesten Jüngerkreis des Herrn werden sich falsche Jünger, Heuchler, Verräter finden. Wir würden doch denken, oder, wenn es einen Kreis gab, wo wirklich alle gläubig waren, wo wirklich alle hingegeben waren, wo wirklich alle treu waren, wo? Welcher Kreis wird es sein? Der von diesen 12. Der war dem Herrn am nächsten. Der war, wie ich will sagen, der heiligste Kreis, ja, um den Herrn herum. Sie waren die 12, auf denen die Gemeinde gegründet und aufgebaut wird. Und ausgerechnet unter ihnen findet sich auch ein Falscher. Was bedeutet das für uns? Dass das immer der Fall ist. Wenn es bei denen der Fall war, wie viel mehr wird es bei uns der Fall sein, ihr Lieben? Wie viel mehr werden wir damit konfrontiert sein? Wir brauchen keine Illusion haben. Und für uns ist es immer wieder so, wenn Dinge passieren, wenn sich solche Leute entlarven, für uns ist es auch ein Schock immer. Es ist für uns immer als Gemeinde, es geht wie ein Erdbeben durch die Gemeinde, oder? Oder lässt es uns kalt? Ach, ist ja egal. Haben wir eh schon ein bisschen gerochen, den Braten. Nee. Das geht wie ein Schock durch unsere Reihen. Und auf der einen Seite ist es gut, wenn wir uns prüfen. Wenn wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, haben wir falsch gehandelt? Waren wir zu nachlässig? Haben wir dort gesündigt? Das müssen wir tun. Und gleichzeitig, ihr Lieben, ist es so wichtig zu verstehen, es ist leider, muss man sagen, es ist zu einem gewissen Grad normal. Es ist zu einem gewissen Grad normal. Schaut euch das Leben von David an. Ich habe das vor einigen Wochen bin ich ja durchgelesen und ich habe mich wieder gewundert und ich habe gedacht, es ist unfassbar, wie viele Leute sich gerade am Ende des Lebens von David von ihm abgewandt haben. Joab, sein Heeroberster, Abiathar, der Priester, der lange Zeit an seiner Seite stand. Die unterschiedlichsten Leute, die ihm eigentlich sogar nahe standen, am Ende abgewandt. Sein eigener Sohn Absalom. Glaubt mir, ihr Lieben, das wird uns begegnen, solange wir auf der Erde sind. Paulus hat das erlebt. Und Christus selbst hat es erlebt. Es ist zu einem gewissen Grad, ist es normal. Das ist eine von den Lektionen aus dem Leben von Judas. Als fünftes, Gottes Plan kann durch nichts zunichte gemacht werden. Durch aber auch gar nichts. Wisst ihr, der Schein, der äußere Schein, schaut euch das ein bisschen mal weniger von der Perspektive oben an, als mehr aus der Perspektive der Jünger. Was ist der wichtigste und der größte, das größte Projekt, das es eigentlich gab für sie? Was ist die größte Stunde der Menschheit für sie gewesen? Dieser Moment oder diese Zeit, in der Jesus das Reich aufrichtete, in der sich alle alttestamentlichen Verheißungen erfüllen sollten, in dem Moment, als sie dachten, das irdische Reich bricht jetzt an. Gibt es etwas Wichtigeres, als dass dieses Projekt gelingt, ihr Lieben? Versteht ihr, es sind Katastrophen, wenn alttestamentliche Propheten umgekommen sind und so weiter. Da gibt es Katastrophen. Aber hier, da durfte doch nichts schiefgehen, oder? Und es schien auch lange Zeit so, als ob nichts passieren würde. Und als ob den hohen Priestern die Hände gebunden sind. In Johannes 12, Vers 19 ärgern sich die hohen Priester und sagen, ihr seht, ihr richtet gar nichts aus. Die Welt ist ihm nachgegangen. Sie sind verärgert und sehen, wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Und was passiert dann? Dann kommt dieser eine Verräter und die ganze Geschichte nimmt so eine krasse Wendung. Sie bekommen auf einmal eine Tür, eine Gelegenheit, diesen Plan Gottes, sage ich mal, scheinbar zumindest, zunichte zu machen. Sodass die Pharisäer die Oberhand bekommen, sodass sie ihn festnehmen können, sodass sie ihn umbringen können am Ende. Dass er im Grab liegt und alles vorbei scheint. Das ist, wie es scheint, oder? Es scheint, als ob da ein toller Plan Gottes ist und dann kommt so ein Stock, so ein Judas zwischen die Speichen und das ganze Ding fällt um. Aber was ist die Botschaft vom Leben von Judas? Dass dort, wo wir meinen, jetzt ist ganz sicher der Plan Gottes über den Haufen geworfen, dass der Plan Gottes umso sicherer erfüllt wird. Zu 100% ist er in Erfüllung gegangen. Sodass wir am Ende nur staunend dastehen und sagen, Herr, Menschen gedachten, es böse zu machen, du aber gedachtest, es gut zu machen. Und du hast es herrlich gemacht. Wer hätte das tun können, so wie du? Der Herr ist absolut souverän. Und das wird so, so deutlich durch die ganze Geschichte von Judas. Wenn wir Markus 8 zum Beispiel 31 aufschlagen, das reiche ich nur kurz an. Wir schlagen noch vielleicht die eine oder andere Stelle auf. Markus 8, 31 heißt es, der Sohn des Menschen muss überliefert werden. Warum muss er denn überliefert werden? Weil die Pharisäer das wollen? Wer will es? Gott. Gott. Hier in Johannes 6, Vers 61, Vers 71, wenn ihr die Stelle noch aufgeschlagen habt, heißt es, er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern. Das klingt schon krass ein bisschen. Was heißt denn, dieser sollte ihn überliefern? Das heißt, dass das dem Ratschluss und dem Plan Gottes entsprach. Ich weiß, für uns sind, da drehen sich wieder, die fangen sich an, die Gedanken zu drehen. Hä, wie, was? Das Erste, was wir nur wahrnehmen hier müssen, ist, es ist Teil vom Ratschluss Gottes. Es ist sein Plan. Wenn wir weitergehen, Johannes 12, Vers 4, sagt es Jesus, Johannes 12, Vers 4, heißt es noch einmal, es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte. Gottes Ratschluss, sein Plan. Wenn wir weitergehen, Johannes 13, Vers 18, sagt Jesus, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, die Schrift musste erfüllt werden. Dann können wir Apostelgeschichte 1, Vers 16 aufschlagen. Es gibt insgesamt drei Zitate, die aus dem Alten Testament auf Judas gedeutet werden. Und es gibt mindestens zwei weitere Stellen, wo ich sagen würde, oh, das ist ziemlich eindeutig, dass hier von Judas die Rede ist. Allein hier fünf Stellen im Alten Testament, die gesagt haben, dass das passieren wird. Steht der Ratschluss Gottes fest? Können wir seinen Plan durchkreuzen? Können wir sagen, Mensch, ich habe gestern so eine dumme Entscheidung getroffen, Gottes Plan für mein Leben ist über dem Haufen. Nein. Gottes Plan, glaub mir, der steht fest. Der könnte nicht fester stehen. Wenn wir die sechste Lektion anschauen wollen, ist es interessant. Die sechste Lektion, trotzdem, dass Gottes Ratschluss felsenfest steht, wird jeder Mensch am Ende des Tages volle Rechenschaft vor Gott ablegen. Für uns ist es immer ein Widerspruch. Für uns ist das immer, wir verzweifeln daran und sagen, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Und wir ärgern uns daran. Und das ist aber eine Wahrheit und die Schrift lässt es stehen. Gerade bei Judas wird es so deutlich. Schaut mal, Matthäus 26, Vers 24. Schaut mal, da heißt es, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Das heißt, was haben wir hier? Den Ratschluss Gottes. Den unveränderlichen und unabänderlichen, also unabweichlichen Ratschluss Gottes. Wie über ihn geschrieben steht. Es kann nicht anders kommen. Aber wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wäre, wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Hart. Aber das heißt, Judas wird voll in die Verantwortung genommen. Das heißt, er wird gerade stehen für die Entscheidungen, die er getroffen hat, für die Gelegenheiten, die er verpasst hat, für das, wo Gott so oft gerufen hat, gesagt hat, gesprochen hat, er aber einfach gesagt hat, nein, ich will dem Mammon dienen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir das nebeneinander stehen lassen. Ja, und das wird oftmals falsch verstanden, wenn man über all diese Dinge auch diskutiert. Es gibt dann die ganzen theologischen Richtungen, über die ich gar nicht so sehr mich identifizieren will. Da wird aber oftmals vorgeworfen, so, wenn ich vertrete eine Position, dass Gott wirklich souverän ist, das wisst ihr. Und mit vielen Lehren, die andere kalvinistisch nennen, ja, bringt man das in Verbindung. Und oftmals, ich hab das gehört, dass Leute dann denken, dass wir behaupten würden, dass der Mensch keine Verantwortung hätte. Das ist völlig falsch. Das Gegenteil habe ich oft erlebt. In den Kreisen, in denen ich groß geworden bin und aufgewachsen worden bin, habe ich eigentlich nie etwas über Erwählung gehört, über diese Dinge. Aber die reformatorische Tradition, sage ich mal, sie lässt diese Dinge nebeneinander stehen. Es ist nicht so, dass sie sagen, du kannst eigentlich machen, was du willst, Gott hat alles vorherbestimmt, egal, leb einfach drauf los. Das ist eine falsche Abwandlung. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Und deswegen will ich euch ermutigen, dass wir an beiden Dingen gleichermaßen festhalten. Und Judas lehrt uns, das zu tun. Jesus beruft Judas, um uns diese Lektion verstehen zu lassen. Und dass wir weder meinen, dass wir Gottes Plan durchkreuzen können, noch dass wir meinen, dass wir keine Verantwortung vor Gott tragen werden. Beides ist wahr. Beides ist wahr. Ihr Lieben, ich möchte, dass wir dieses Wort von dem Herrn annehmen und dass wir zum einen einen realistischen Blick darauf haben, dass diese Dinge unter uns passieren werden, dass es Judas unter uns geben wird. Ob heute, ob morgen, ob in 2 Jahren, ob in 5 Jahren. Das wird ein Teil des Gemeindelebens sein und bleiben. Lasst uns da keine Illusion haben. Lasst uns selbst prüfen, dass nicht unter uns einer sei, der ein Heuchler ist, der alles mitbekommt, wie es Hebräer 6 heißt. Die Gabe geschmeckt, alles mitbekommen. So nah, so nah. Ich sage, wenn es einen gab, auf den das zutrifft, dann war es Judas. Hat er die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, hat es geschmeckt? All das? 100%. 100%. Lasst uns selbst prüfen, dass wir nicht so einer sind, dass nicht das so ein Herz in uns gefunden wird. Ein Herz des Abfalls, heißt es vom Herrn. Und lasst uns auf der anderen Seite ganz fest und sicher sein, dass Gott seinen Plan durch das ganze menschliche Chaos hindurch erfüllen wird. Nichts wird ihn aufhalten. Nichts wird seine Gemeinde zerstören. Nicht einmal die Höllen der Pforte, heißt es. Ihr Lieben, ich lade euch ein, dass wir beten, dass wir bitten, dass der Herr uns diese Lektionen begreifen lässt, dass er uns selbst prüft und hinterfragt, wo es nötig ist, dass er uns aufbaut, wo es nötig ist, und dass wir diese Warnung aus seinem Leben ernst nehmen und mitnehmen dürfen. Seine ernste Warnung. Ich lade euch ein zum Gebet. Steht doch gerne mit mir auf. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns diese Lektionen gibst aus dem Leben von Judas. Sicher sind es noch mehr, die wir verstehen und begreifen dürfen, aber diese Dinge betont dein Wort und diese Dinge werden uns dort gelehrt und beigebracht, und wir wollen das annehmen. Schenk du bitte, Herr, dass wir bewahrt werden davor, dass Geschwister von uns oder ich will sagen, dass Leute, die hierher kommen, dass sie bewahrt werden, einfach nur dabei zu sein, aber im Herzen kalt und tot und leer zu sein. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Dinge nach oben bringst, dass du Menschen wirklich berufst in deinen Dienst. Und aber auch da, Herr, wo sich diese Dinge bei uns eingeschlichen haben, dass wir meinen, dass wir verschiedene Ziele verfolgen können, auch wir als Gläubige, wir sind davon nicht befreit. Auch unser Herz ist nicht immer ungeteilt bei dir. Wir bitten dich, Herr, du weißt um unsere Schwachheit, und ziehe unsere Herzen zu dir. Und lass uns daran festhalten, an dem, was uns deine Schrift lehrt, in Bezug auf deinen Ratschluss und die Verantwortung, die wir haben, dass wir beide Dinge nicht versuchen, mit Gewalt zu lösen, zu vereinen, sondern dass wir sie in Frieden im Herzen tragen, dass wir mit allem Ernst, mit aller Aufrichtigkeit vor dir wandeln, wissend, dass du nicht die Person ansehen wirst im Gericht, im letzten Tag, wenn wir Rechenschaft ablegen werden. Und auf der anderen Seite zu wissen, Herr, dass dein Wort zählt und dass dein Ratschluss feststeht und dass wir sicher sind und dass wir bewahrt sind. Herr, hilf uns, das in der richtigen Art und Weise in der Balance zu behalten. Segne deine Gemeinde, segne dein Leib beim Nachdenken. Baue du auf, Herr, korrigiere du, segne du. Dadurch bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.